was soll es heute gehen? Steht oben drüber, 1. Petrus 2, 21 bis 25. Und Petrus, wenn man hier auf das Bild schaut, wer da schon war, oder ich denke, es hat jeder schon einmal im Fernseher sonst auch gesehen, ist Rom, Petrusdom. Ja, zuerst mal vielleicht zur Einordnung. Petrusbrief. Brief des Apostels Petrus. Und er stellt sich am Anfang des Briefes auch vor, dass er ihn geschrieben hat. Petrus, Apostel Jesu Christi, steht vorne dran im Brief. An die auserwählten Fremdlinge, die in der Zerstreuung leben, in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asia und Bithynien. Der Brief ist geschrieben an die vor allem Heidenchristen in Kleinasien. Also das sind die Adressaten. Und dann geht es auch noch weiter. Da steht auch noch was von jemandem Zweiten. Man könnte ja auch denken, der Petrus ist ein Fischer, wie kann der jetzt plötzlich so tolle Briefe schreiben? Das muss man zugeben, steht auch drin. Er hat noch einen Helfer gehabt, den Silvanus. Und es steht auch drin, der wird auch entsprechend beschrieben. Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich meine, habe ich euch wenige Worte geschrieben, zu ermahnen und zu bezeugen, dass es die rechte Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Wahrscheinlich Mitverfasser, ein bisschen Schreiber, vor allem denkt man, der hat gut Griechisch können. Von dem her hat es auch dann ganz gut passt. Manchmal braucht man auch selber jemanden, der immer ein bisschen hilft bei manchen Briefe schreiben. Ja, also es geht an die Gemeinden in Kleinasien, die in Anfechtungen stecken. Sorgen und Nöte. Und ich denke, das haben wir alle auch immer. Also von dem her, es ist sicherlich auch passend für uns. Dann steht da noch in Vers 13, es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist. Also wahrscheinlich war dieses Babylon der Deckname für Rom, den man damals verwendet hat, weil in Rom hat man da alles, was an Groß und an Besonderem so betrachtet hat, hat man hier, war in Rom, aber hat man in Babylon irgendwie hat man ja vieles damit so zusammengefasst. Also in Rom, in der Welthauptstadt geschrieben, und dann kann man auch ungefähr überlegen, wann müsste der geschrieben worden sein, wenn ihn der Petrus selber geschrieben hat. Und Petrus ist ja wohl gekreuzigt worden, höchstwahrscheinlich, und unter dem Kaiser Nero. Und der Kaiser Nero ist 64 nach gestorben. Das ist dieser Herr hier. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Der Kaiser Nero, der wurde mit 17 Jahren schon Kaiser, ist 37 geboren und war Kaiser dann hier ab 54. Und bekannt ist ja beim Nero auch insbesondere der Brand von Rom, den er wahrscheinlich ja so auch mitbeteiligt war. Ganz sicher sind sich die Historiker da dabei nicht. Und aber, wo wir alle davon natürlich etwas wissen, sind die Christenverfolgungen, die insbesondere unter seiner Herrschaftszeit waren. Und das ist ja da auch sehr schwierig und sehr schlimm gewesen. Und wir haben es vorhin, da hast du was vom Geld gesagt, dass man Geld gebraucht hat. Auch der Nero hat nämlich Geld gebraucht. Und da ist ja Rom abgebrannt. Und das hat er die Christen in die Schuhe geschoben, zum einen, und hat die Christenverfolgung rechtfertigt, und zum anderen auch ist er damit dann nachher dann hergegangen und hat in seinem ganzen Reich dann auch aus Tempel und überall her Geld zusammengerafft, um hier dann wieder Rom aufbauen zu können. Und das ist auch der Grund mit, dass dann nachher mal der Tempel in Jerusalem, auch dort wurde der Tempelschatz, den haben die Römer geholt, und haben dann daraus dann schließlich auch wieder Rom mit aufbauen wollen. Und das ist für die Juden etwas ganz Schlimmes gewesen. Und das war mit der Grund dafür, dass die Juden den Aufstand begonnen haben gegen die Römer, dann, der dann letztendlich aber auch zur Zerstörung des Tempels ja führte, 70 nach. Also zuerst haben die Juden noch Erfolg gehabt, 66 nach. Und dann hat aber der Nero den Vespasian, der später Kaiser wurde, hingeschickt. Und der hat dann schließlich auch Jerusalem dann erobert. Nur so was mit Geld so durchaus auch da wieder, was das vielleicht manchmal ausmacht, was in einer ganz anderen Gegend dann ist. Ja, und dann, das hier ist das Bild vom Nero. Und aber der Petersdom in Rom, also Petrus ist wohl in Rom ja auch umgebracht worden. Und dann seit dem Jahr 200 wird eine bestimmte Stelle auf dem Vatikanischen Hügel als Petrusgrab verehrt. Also schon sehr, sehr lange. Und der Kaiser Konstantin hat von 315 bis 349 die Petrusbasilika bauen lassen, die 1507 abgerissen wurde und durch den Petrusdom ersetzt wurde. Und dabei wurde dessen Altar über dem angenommenen Petrusgrab platziert. Nur so einfach da, wenn man schon mal in Rom denkt oder mal in Rom ist, hier, da gab es sogar in den 60er Jahren diverse Grabungen, dann dieses Jahr, ich glaube letztes Jahrhundert, wo man sich immer noch nicht so ganz sicher ist, aber es wird auf jeden Fall da so verehrt. Ja, das ist nur so zur Einbringung des Textes eigentlich, ein Petrusbrief, den hat man nicht ganz so oft ja dran. Was steht jetzt im Petrusbrief drin? Verse 21 bis 25. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem ein Heim stellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Soweit der Text. Und jetzt möchte ich euch mitnehmen, mit dem Text natürlich auch, aber in die Nähe von Rom, in die Via Appia. So sah eine Straße zur Zeit der Römer aus. Mit Steine, das Gelände hier stimmt da auch dazu. Es ist sonnig, gepflastert. Stellt euch jetzt einmal vor, da ist der Petrus drauf unterwegs. Nicht weit von Rom auf der Via Appia. Und wahrscheinlich hat er sich führen lassen, weil er körperlich, er ist ja schon alt, hier war er unterwegs. Und dann plötzlich, dann traut er seinen Augen nicht. Da ist doch Jesus auf der Via Appia. Das kann gar nicht sein. Ganz bestimmt, er erkennt ihn sofort. Er hat doch damals alle stehen und liegen lassen, um mit ihm durch Palästina zu ziehen. Und Jesus war, der ihm den Namen gegeben hat. Simon, du bist Petrus, der Fels, der harte Typ, sein großer Helfer. Aber jetzt von wegen hart. Petrus wankt. In Rom werden die Christen in den Arenen von den Löwen zu Tode gehetzt. Und er selbst bringt sich in Sicherheit. Einige Kilometer vor der Stadt, da trifft er plötzlich Jesus, den Auferstandenen. Quo vadis Domine, fragt er ihn da. Wohin gehst du, Herr? Und das soll auch die Frage sein, um die es heute geht. Quo vadis? Wohin gehst du, Herr? Und wenn er mal an das Lied vorhin denkt, das ist nicht ganz zufällig, dass wir das gesungen haben hier, wohin soll es gehen? Und die Frage ist auch insbesondere, wohin geht der Herr, wohin gehen da auch wir? Und da sagt jetzt, also das ist die Legende, die sie sagt, das steht so nicht in der Bibel, also nicht, dass er mich falsch versteht dabei jetzt. Ich gehe, sagt Jesus, nach Rom, um dort ein zweites Mal gekreuzigt zu werden. Und Petrus versteht sofort, was er meint. Er geht weg davon. Und er schämt sich und kehrt um. Er stellt die Frage, quo vadis Domine, wohin gehst du, Herr? Er sagt, er geht nach Rom. Er geht dann Petrus zurück zu den leidenden, sterbenden Christen in Rom und stirbt mit ihnen. Über seinem Grab erhebt sich heute der Petrusdom. Also auf diese Stelle bezieht sich die Erzählung in den sogenannten apokryphen Petrusakten. Und nach dieser Legende begegnet der Apostel ihm da also. Wo war das? Wohin gehst du, Herr? Und er hielt zur Antwort, Romam venio iterum crucifigi. Also Latein, es klingt ein bisschen gelehrter, wenn der Herr Hörnle da ist, muss ich wenigstens das versuchen, auch auf Latein zu sagen. Ja, und darauf kehrt er da zurück. Eine tolle Geschichte, eine Legende. hier, da gibt es ein ganz bekanntes Gemälde dazu von Annibale Carracci von 1602, wo hier der Petrus Jesus treffen würde und wo er ihn fragt, Quo vadis Domini, wohin gehst du, Herr? Und das, was vielen anderen, mir insbesondere auch viel bekannter zunächst einmal ist, ist das hier. Ich habe solche Bücher immer gerne gelesen und ich weiß nicht, wer das auch gelesen hat. Quo vadis vom Henryk Sienkiewicz, einem Polen, der daraus einen tollen Roman geschrieben hat. Und er hat nicht nur einen Roman geschrieben, sondern es gibt einen ganz berühmten Film, den ich mehrmals angeguckt habe. Das ist der hier. Ich habe jetzt ein paar Bilder da rauskopiert. Hier Robert Taylor, Elizabeth Kerr, ein Traumpaar damals. Und hier unten Peter Ustinov als Nero. Also das ist für mich lange immer so ein Bild gewesen. Und da ist auch diese Geschichte drin. Quo vadis Domine, da kommt der Petrus und das, da fängt dieses durchaus an. Und bei Rom gibt es sogar eine Kapelle dazu. Hier in dieser Kapelle sind die Fußabdrücke, an der Stelle sollen die sich getroffen haben. Das ist die Quo Vadis-Kapelle an der Via Appia. Und wenn man jetzt nur guckt, wo könnte das in der Bibel stehen? Also steht so nicht in der Bibel drin. Aber wenn man in Johannes 13 Vers geht, da spricht der Simon Petrus zu Jesus, Herr, wo gehst du hin? Quo vadis Domini? Also das fragt er ihn durchaus da. Und da antwortet ihm Jesus, wo ich hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen. Aber, und das, darauf bezieht man das, du wirst mir später folgen. Das wird hier da immer da hergeholt. Dieses hier. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Und Jesus antwortet ihm, du willst dein Leben für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Wir kommen von Ostern und wir kennen das wirklich ja gut. Einfach nur, aber das ist so der Hintergrund von dem. Quo vadis, Domine? Das möchte ich schon heute drüber haben. Quo vadis? Wohin gehst du, Herr? Und wie sieht es da denn bei uns aus mit Quo vadis? Und es ist ja oft vielleicht ein gewisser Preis, ein höherer Preis, den man als Christ zahlen muss, wenn man mit Jesus geht. In den ersten Jahren jetzt, die da waren, oder an Ostern, der schreckliche Anschlag oder die Anschläge in Sri Lanka, in China, in Indien, viele Menschen, die an Christus glauben, werden verfolgt, eingesperrt, getötet. Wie sieht es denn bei uns aus? Also eingesperrt wird bei uns ja niemand. Die Höchststrafe bei uns ist, dass man belächelt wird. Die anderen lächeln halt, naja, die haben halt auch so etwas. Nicht verfolgt, sondern verlacht. Daran glaubst du. Und in Hamburg, da gab es sogar eine riesige Plakatserie, die Bibel ist ein Märchenbuch. Ein Prediger, der ging da mal eines Nachts hin und hat ein Edding mitgenommen und hat für das ein K geschrieben. Also um hier da etwas durchaus zu machen in einer Nacht- und Nebelaktion. Wankt unser Abendland? Ich habe euch mal etwas mitgebracht, nur so als eine Frage. Wankt das Abendland? Das ist bei mir im Geschäft. Es gibt bei uns jede Woche, gibt es so eine Umfrage der Woche. Das läuft im Intranet dann, wo es Fragen gibt. Und hier waren zu Ostern, gab es diese Fragen und die konnte man dann beantworten. Die erste ist, für mich ist das der wichtigste Feiertag, Ostern, es geht um die Auferstehung Jesu. Oder wir feiern Ostern als traditionelles Familienfest, inklusive gutem Essen, Eiersuche und Kirchgang. Oder Ostern hat für mich keine tiefere Bedeutung, aber ich freue mich und genieße die freien Tage. Oder ich mag keine Schokohasen und lehne das Konsum- und Völlereiprogramm ab. Was denkt ihr denn, was am meisten beantwortet wurde? Also, dritte, was noch? Dritte, also, da kann man jetzt lange, aber es hat mich schon ein bisschen erschreckt, ja. Also das hier, das haben 3146 beantwortet, also ich auch. Und dann kam beim dritten 60%. 60% kamen raus und dann noch 23 für traditionelles Familienfest und 14 als wichtigster Feiertag. Auch hier die Frage, Quo vadis, wohin gehst du, Herr? im christlichen Deutschland. Und da als Quo Vadis hier. Was ist da der Weg Jesu mit dem Quo Vadis? Wohin gehst du, Herr? Und Jesus ist jetzt nicht der, der mit herkommt und mit Soldaten und Jesus heilt. Petrus fragt ihn und er erschrickt, denn Jesus geht in die Gegenrichtung. Wohin gehst du? Man fragt sich jetzt oft ja, wenn man vom Jesu Weg in der Bibel liest, warum ist er denn hier nicht nochmal abgebogen? Das wäre doch viel verständlicher für uns gewesen und einfacher, wenn er abgebogen wäre. Warum wehrt er sich nicht? Warum widerspricht er nicht? Warum flieht er nicht? Warum bringt er nicht ein paar Legionen Engel von seinem Vater? Und der Weg, den Jesus geht, widerspricht vielfach dem, was Menschen für einen guten Weg halten oder was wir oftmals für einen guten Weg halten. Er geht nicht in den Palast und schubst den Herodes vom Thron. Er geht nicht nach Rom und haut sozusagen später dem Nero seine Leier an den Kopf, sondern er reitet auf dem Esel an Ostern, vor Ostern, in Jerusalem ein. Er liefert sich den Mächten dieser Welt aus und ist den Weg bis zum Schluss gegangen, ohne Schuld und ohne Gegenwehr. Quo vadis, Domine, wohin gehst du? Warum gehst du ans Kreuz? Er sagt, ich weiß, wie sich dein Sterben anfühlt. Ich kenne Ungerechtigkeit und Spott. Ich weiß, was dich krank und kaputt macht. Du bist nicht allein. Und an diesem traurigsten aller Orte dann, da bindet er das, was Angst macht und die Dunkelheit und die Angst vor dem Morgen. Er geht den neuen Weg und sagt auch, komm mit mir. An der Stelle möchte ich auch nochmal an das denken von letzter Woche. Ich fand es beeindruckend vom Tim Schubert, wie er dieses so gesagt hat, wie er es eindrücklich geschildert hat, wie er sich hat rufen lassen. Auch dieses Quo Vadis. Jetzt noch einmal zurück zu Jesus und Petrus. Das ist ja oft Nachfolge, nicht nur eine Kurskorrektur, mal das Steuer ein bisschen rum, sondern der ist 180 Grad in die andere Richtung gegangen. Der Petrus ging nach Rom, komplett in die andere Richtung. Das kann durchaus manchmal etwas sehr Radikales sein. Und wie Petrus, der hat seine Fischernetze hier einfach zurückgelassen am See Genezareth. Er hat gespürt, dass dieser Mann das Ziel kennt. Und Petrus geht immer wieder andere Wege. Er ist ja eigentlich der Nummer 1 bei der Jünger von Jesus, der Juniorchef, der Betriebsrat. Er versteht aber doch auch Jesus einfach nicht so immer überall. Wie bei Jesus' Verhaftung, da wo er mit dem Schwert um sich schlägt, dem Soldaten ein Ohr abhaut. Los geht's, Angriff, Aktion. Und was tut Jesus? Quo vadis, Domine, wohin sollen wir gehen? Der müsste dann das doch jetzt hier auch die Trompete blasen lassen, aber er macht, lässt das Ohr, macht er wieder hin. Und bei dem Hahnenschrei, den Petrus hört und der ihn schmerzt, da wird er erinnert. Er ging nicht mit Jesus, er rannte in die Gegenrichtung, möglichst schnell. Und was tut Jesus? Er hält die andere Wange hin. Also, viele, die sich für fromm und Gott nahe halten, laufen in die andere Richtung. Sie verehren vielleicht Jesus Spuren, aber sie verstehen sie oft nicht. Und da wird oft der Glaube auch eine leere Hülle draus. Also nur so, was ich einmal, wenn man jetzt nach Israel geht, armenische Mönche, die sich in der Grabeskirche in Jerusalem oftmals Rangeleien und Schlägereien mit orthodoxen Mönchen liefern. In der Grabeskirche, so nah bei Jesus. Auch wieder, Quo Vadis, wohin gehst du, Herr? Wohin gehen wir? Wie können wir ihm folgen? Träumen wir davon, als Christen so vorne weg zu gehen? Eher so wieder die Feuersäule vorne dran? Oder hadern wir damit, weil wir vielleicht doch bloß ein kleiner Sanitätstrupp bleiben? In der Mannschaft von Jesus. Aber die braucht man auch dabei. Oder gesellschaftliche, besondere, große Anerkennung. Da, wo man natürlich groß eingreifen muss und kann, wenn es, jetzt haben wir bald EU-Eurowahl in Europa, ob es einen Gottesbezug in der Verfassung der EU gibt, das war ja auch mal lange ein Diskussionspunkt. Würde Jesus alle diese Kämpfe ausfechten? Und was können wir uns denn dabei vielleicht überlegen? Und überlegen bei so vielen Dingen, bei so vielen Dingen wäre doch vielleicht dieses hier, da gibt es, ich habe die eigentlich nicht gekannt, aber der Matthias hat den auch gehabt, hier. Und ihr kennt den vielleicht auch, da wo drauf steht, WWJD, What would Jesus do? Was würde Jesus tun, dass man die Dinge, die man tut, dass man die anhand von dem durchaus auch noch einmal überlegt. Es kommt insbesondere aus Amerika hier, dass man hier unter Arm das rummacht. Ich weiß nicht, wer ihn auch hat oder kennt. Was würde Jesus tun? Was würde er denn machen? Eine ganz einfache Frage, aber stellen wir sie uns auch. Also ein modernes Quo Vadis. Hier da einfach. Und Gott sorgt sich nicht um die Zukunft des christlichen Abendlandes, aber er sorgt sich um unsere Zukunft und um unseren Weg. Und ich denke, wir sollen schon streiten auch, aber wie Jesus um eine bessere Welt, nicht im Kampf oder mit böser Verletzung, sondern den anderen spüren lassen, wie stark er ist und wir sind, den anderen mit Liebe begegnen. Und dass wir uns nicht nur so dem Rhythmus der Welt und hingebe im Gleichklang, sondern dass die Liebe das Leben in Schwung bringt. Auch wenn das dann oftmals vielleicht ein Widerspruch ist zu dem, was in der Welt so geschieht. Ohne Gewalt und Vergeltung, denn von diesen Mächten hat uns Gott erlöst. Es sind andere wunderbare Mächte, von denen wir geborgen sind. Da gibt es ja auch das wunderbare Lied von Dietrich Bonhoeffer, von guten Mächten wunderbar geborgen. Ja. Und ob in der Schule demjenigen zu helfen, der gemobbt wird, oder den Schwachen dort zu helfen, in der Arbeitszeit. Also in die Richtung, wo die Fußspuren Jesu uns hinweisen. Wohin gehst du? Quo vadis? Wohin gehen wir? Wohin gehen wir denn? Und jetzt will ich einen Vers noch rausgreifen. Im Vers 25 steht: Ihr wart wie die irrenden Schafe, aber seid bekehrt zu dem Hirten und Bischof der Seelen. Und Bischof heißt wörtlich, der auf sie sieht, der sie hütet, der sie schützt. Quo vadis, wohin gehen wir? Mit Jesus, auf den Bischof, auf den Hirten. Und ich denke, man muss da keine Angst haben, Jesus ist schon da gewesen. Und alle kennen wohl diese wunderbare Geschichte von den Spuren im Sand. Da, wo es auch wunderbare Bilder dazu gibt und wunderbare Poster, wo in den schwierigsten Zeiten nur eine Spur zu sehen ist, wo Gott uns trägt. Und zum Schluss und genau dahin gehen, möchte ich euch noch eine kurze Geschichte erzählen, die eigentlich nicht passt, aber passend ist. Vor Ostern war ich geschäftlich in Hamburg. Und da ging der Flug um 20 Uhr wieder zurück in Hamburg, nach einem langen Tag. War ich froh, dass ich dann dort einsteigen, boarden konnte, heb mein Ding dahin, dann macht's Piep, dann macht's nochmal Piep, und dann macht's nochmal Piep, und dann winkt mich einer her: Ja, Herr Baumann, Sie sitzen schon im Flugzeug. Das Problem hat sich dann nachher lösen lassen, ich durfte dann noch mitfliegen, obwohl schon jemand anderes auf meinem Platz saß, aber ich möchte es nur so am Schluss mitgeben. Sie sitzen schon da, nicht ich sitze schon da, Jesus sitzt schon da. Seine Fußspuren sind schon da und zeigen den Weg. Und wenn die Frage heißt, Quo vadis, Domine, da spricht Jesus: Ich bin da und gehe mit dir. Amen.